freue mich. Es ist mir eine Freude und eine Ehre, vor so vielen Männern heute sprechen zu dürfen über Schönheit und Stärke. Das war der Titel, der mir gegeben wurde heute zu dem Männertalk. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Ich grüße auch alle Hörer, insbesondere alle Männer, die über Radio Horeb verbunden sind mit uns. Vor ein paar Tagen, am Gedenktag des von Joachim und Anna, da haben wir in der Lesung einen kleinen Teil aus dem Buch Jesus Sirach gehört. Da heißt es, da hieß es: Preisen wir nun die berühmten Männer, unsere Väter der Abstammung nach, aber diese waren Männer des Erbarmens, deren gerechte Taten nicht vergessen worden sind. Ihre Leiber sind in Frieden bestattet worden und ihre Name lebt für Generationen. Wie wäre das, wenn man von uns, wie wäre das, wenn man von dir nach Jahrhunderten so etwas sagen kann? Das war ein Mann des Erbarmens. Sein Name lebt für Generationen. Am Ende schauen wir nochmal dahin. Ich habe mir gedacht, ich will mit einer Frage beginnen. Wer von euch, einfach mutig die Hände hoch, wer von euch schaut gerne James Bond? Wer von euch freut sich schon auf den Bond 25, der nächstes Jahr kommen soll? Da sind schon ein paar weniger. Wenn ich die Frage drüben im Frauenzelt gestellt hätte, ich glaube, da wären deutlich weniger Hände hochgegangen. Die Frage ist, warum? Warum? Ich vermute mal, das sind hier fast alles oder alles christliche Männer, die schauen gerne James Bond. Menschenleben gilt ihm nichts. Einer nach dem anderen wird abgeknallt. Frauenbild auch nicht unbedingt so ganz in Ordnung. Was fasziniert uns denn an James Bond? Also er ist natürlich ein cooler Typ. Das ist das, was jeder wahrscheinlich gern sein möchte. Aber er ist auch jemand, der klar seinem Auftrag folgt, der sich einsetzt für sein Land, der für das Gute einsteht und der sogar ein paar Emotionen, also zumindest in den letzten Filmen, gezeigt hat. Das ist eigentlich mein Ansatzpunkt jetzt, was macht mich denn lebendig als Mann? Was lässt mein Herz schneller schlagen? Ich habe immer mal wieder Gruppen von jungen Männern diese Frage gestellt, was macht dich lebendig? Und ich habe euch mal ein paar Antworten mitgebracht. Ich habe das letzte Mal einer Gruppe von älteren Pfadfindern gestellt. Da waren wir draußen im Wald, da war es nass. Erste spontane Antwort, was macht mich lebendig? Kaffee und Corny. Also das war vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber was kam da so an Antworten? Raus in die Natur, raus aus dem Alltag, reisen, ohne Plan einfach drauf los, Freiheit. Das war eine Gruppe von Antworten. Action, sportliche Aktivität. Zweite Gruppe, gute Freunde treffen. In Gemeinschaft sein, Heimat. Das lässt mein Herz höher schlagen. Wichtiger Punkt auch, eine andere Gruppe, Mädchen, Schönheit, Frauen. Und in letzter Gruppe war da war nur eine Stimme, durch mein Können anderen weiterhelfen. Und diese Antworten waren in fast allen Gruppen, wo ich die Frage gestellt habe, deckungsgleich. Es sind ganz typische Antworten, die einfach Männer gegeben haben. Vielleicht, weil ich nur Männer gefragt habe. Vielleicht, weil es auch unserem Design entspricht, wie wir als Männer sind. Der heilige Johannes Paul II., der hat sich viele Gedanken gemacht in seiner sogenannten Theologie des Leibes. Wie ist der Mensch angelegt? Was ist typisch Mann, auch typisch Frau? Was ist die Berufung des Menschen? Und ein Weg, den er gewählt hat dabei, ist, dass er einfach mal in das Handbuch für den Menschen geschaut hat. In die Gebrauchsanleitung zum menschlichen Leben, in die Heilige Schrift. Und da gibt es im allerersten Buch der Heiligen Schrift, im Buch Genesis, das kann man theologisch auch ganz gut begründet verstehen, als so eine Grundanleitung über die Konstitution des Menschen. Was es heißt, Mensch zu sein, was es heißt, in Beziehung zu sein mit anderen Menschen, mit Gott und was dann auch die Sünde macht. Und ein Punkt, den ich herausheben möchte, ist, dass der Mann, das lesen wir am Beginn des zweiten Schöpfungsberichtes, Buch Genesis 2, dass der Mann nicht im Garten Eden geschaffen wurde. Der Mann wurde vorher erschaffen und er wurde in die Wildnis gestellt. Erst danach hat der Herr für den Adam, den Menschen, den Garten Eden geschaffen und da ist dann auch die Frau geschaffen worden. Das ist, glaube ich, schon ein Charakteristikum des Männlichen. Also wenn ich mir große Männer anschaue, Hannibal hat damals die Alpen überquert. Marco Polo 1260 nach China aufgebrochen. Scott und Amundsen haben den Südpol erforscht. Immer wieder hat es Männer rausgezogen in die Wildnis, ins Abenteuer. Im Herzen des Mannes scheint so etwas, ein tiefes, vielleicht sogar spirituelles Verlangen nach Abenteuer mit Gefahr, mit Wildnis, wo ich auch scheitern kann, zu sein. Eben nicht nur Nummern kodiert, nicht nur Termindruck, eine Sitzung nach der anderen, was natürlich häufig unseren Alltag prägt. Der Mann sucht die Freiheit, das Ungezähmte. Allerdings wäre meine Frage dann schon gleich, ja, die Freiheit wovon? Bindungslosigkeit, Freiheit von Grenzen, so wird Freiheit heute häufig verstanden. Ich glaube erstmal natürlich die Freiheit von dem Druck, von der Last, von einem Termin nach dem anderen. Nur, was ist der Sinn dieser Freiheit? Die Frage stelle ich mal zurück. In der Bibel ist die Wildnis oft der Ort für die Gottesbegegnung. Große Gestalten der Bibel etwa, also Mose zum Beispiel, der begegnet dem lebendigen Gott nicht im Einkaufszentrum, sondern an einem sehr trostlosen Ort auf der Sinai-Halbinsel. Jakob trägt seinen Ringkampf mit Gott nicht im Wohnzimmer aus. Auch nicht in so einem Zelt hier, sondern irgendwo in einem Wadi östlich des Flusses Jabok in Mesopotamien. Und es geht immer auch um die Auseinandersetzung letztlich mit sich selbst. Die geschieht auch nicht beiläufig am Küchentisch. Es geht um die Frage, wer bin ich? Wie bin ich als Mann geschaffen, beschaffen? Die Frage nach der eigenen männlichen Identität. Und da finden wir im Buch Genesis einen weiteren Hinweis drauf. Da heißt es nämlich über den Mann, nicht nur über den Mann, über den Menschen erstmal. Gott schuf den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also der Mann, das Abbild Gottes. Was macht jetzt den Mann aus? Wann entsteht Männlichkeit in einem Jungen? Am Beginn der Pubertät haben wir einen etwa 80-fachen Anstieg dieses Männlichkeitshormons von Testosteron. Und Testosteron wird in Zusammenhang gebracht mit sowas wie Kraft, Energie, durchaus auch, dass man seine Grenzen austesten will, dass man Gefahren eingeht. Es hat auch was zu tun mit stärkerem Muskelaufbau. Testosteron hat eine anabole, eine eiweißaufbauende Wirkung und deswegen haben Männer, weil sie mehr Testosteron haben, in der Regel auch mehr Muskeln als Frauen. Und deswegen hat die Uli von der Programmgestaltung so im Vorfeld gesagt, ja, wir könnten ja als kleine Challenge, also so ganz war es keine, habe ich so den Eindruck gehabt, hier am Anfang erstmal die Tische zur Seite räumen. Das würde uns ja mehr zustehen als den Frauen. Deswegen haben die sich da drüben nett eingerichtet. Aber ich glaube, uns geht's hier ganz gut so, oder? Wenn ich ins Lateinische schaue, wer weiß, was Mann auf Lateinisch heißt? Wir. V-I-R. Und das ist auch das Wort, nicht nur für Mann, sondern auch für den Krieger, für den Streiter, für den Held. John Eldridge schreibt in seinem Buch Der ungezähmte Mann aufgrund seiner Erfahrung in der Männerarbeit, dass jeder Mann nicht nur sich nach einem Abenteuer sehnt, sondern auch eine Sehnsucht danach hat, einen Kampf zu bestehen. Also der Mann als Streiter, und auch da ist er Abbild Gottes. Denn Gott wird in der Bibel auch als Streiter, als Kämpfer beschrieben. Etwa im Buch Exodus, im zweiten Buch der Bibel: Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name, Pharaos Streitwagen, und seine Streitmacht warf er ins Meer. Seine besten Kämpfer versanken im Schilfmeer, Fluten deckten sie zu, sie sanken in die Tiefe wie Steine. Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke, deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Also Jahwe, unser Gott, der eintritt für sein Volk, der auch für sein Volk gekämpft hat. Ja, ist das nur alttestamentlich? Viele tun das gleich ab, wenn sie von Gott als Kämpfer, als Streiter hören. Ja, Altes Testament. Ich würde ganz klar sagen, nein. Es gibt nur den einen Gott. Es ist derselbe Gott des Alten und des Neuen Bundes. Und auch im Neuen Bund ist Gott noch ein Kämpfer. Und es ist schön, dass ich da jemanden weiß, der mir beistehen kann, wenn ich ihn brauche, wenn ich ihn bitte. Die Frage ist nur, was ist jetzt der Kampf? Wo liegt unser, als Männer, unser größter Kampf, unser größter Kampfplatz? Ist es die Welt? Sind es die Frauen? Ich würde sagen, der größte Kampfplatz für einen Mann ist erstmal das eigene Ego, was immer wieder um sich selber zu kreisen droht und nur auf sich selber schaut. Also es geht in dem Kampf in allererster Linie um den Kampf, um die Unterscheidung der Geister, um den Kampf gegen mein eigenes Ego, um den geistlichen Kampf. Was ist gut, was ist böse? Was soll ich tun, was soll ich lassen? Es gab ja einen Workshop auch dazu hier. Und es ist sehr männlich, diesen geistlichen Kampf zu führen. Es geht nicht darum, irgendwo auf der Couch hocken zu bleiben, nur einen Abenteuerfilm sich reinzutun, vielleicht am Handy zu sitzen oder zu gamen und so seine Zeit zu vertun. Männlich, das ist eine Flucht in eine Scheinwelt. Männlich wäre es, wirklich sich als Ebenbild Gottes zu erweisen und in diesen Kampf auch zu ziehen, diesen Kampf zu führen, letztendlich dann um eine bessere Welt. Für viele ist Gott aber gar nicht so der Kämpfer, sondern für viele ist er entweder weit weg oder er ist schwach. Und ein guter Mann, so ist, heißt es ja in unserer Gesellschaft häufig auch, ist derjenige, der möglichst brav und ruhig und verständnisvoll ist, sich schick kleidet. Und Jungs, die sich dreckig machen, die vielleicht sogar laut sind, sind eigentlich eine Zumutung. Und denen gibt man heute Ritalin manchmal sogar. Dazu passt dann eine andere Vorstellung, die sogar manche unserer Weihnachtslieder so transportieren. Jesus als der holde Knabe mit lockigem Haar, der Mann umgeben, harmlos von Kindern. Ist das erstrebenswert für dich als Mann? Ist das Bild, was die Bibel uns von Jesus zeichnet? Vielleicht muss da aber auch diese Gottes- und Jesus-Vorstellung korrigiert werden. Ich will euch mal eine Stelle vorlesen, die ich ziemlich beeindruckend finde von Jesus. Die Szene kurz vor seiner Verhaftung. Judas hat den Pharisäern, den Juden schon verraten, wo Jesus sei. Sie ziehen bewaffnet mit Schwertern, mit Knüppeln, mit Fackeln aus, um ihn zu verhaften. Und da heißt es dann, Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus aus dem Garten und fragte: Wen sucht ihr? Sie antworteten: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte: Ich bin es, da wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal: Wen sucht ihr? Sie sagten: Jesus von Nazareth. Jesus antwortete: Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Wow. Jesus, kurz vor seiner Verhaftung, angesichts dieser Übermacht, die da auf ihn zukommt, er wusste, was kommen würde, er geht hinaus und stellt sich. Er geht hinaus und steht ein für seine Mission, für die er in die Welt gekommen ist. Und er setzt sich, und zwar so sehr, dass sie zurückweichen, obwohl sie bewaffnet waren, sie weichen zurück und stürzen zu Boden. Wie mächtig muss da sein Wort "Ich bin es" gewesen sein? Und er setzt sich am Ende sogar noch ein für die Seinen, für die Jünger. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen. Also Jesus war kein Softie, er war ein Mann. Und von ihm können wir auch lernen, was es heißt, ein Mann zu sein. Jesus macht immer wieder ganz klare Ansagen. Vielleicht eine kurze Story aus unserem Familienleben. Wenn meine Frau möchte, dass eins unserer Kinder irgendwas macht, dann redet sie, begründet sie, redet sie und es geschieht nichts. Und ich sag einfach, was getan werden soll und es geschieht auch was. Also, Jesus macht klare Ansagen und ich glaube, es liegt auch an uns, einfach initiativ zu werden, klare Ansagen zu machen. Natürlich müssen wir erstmal wissen, wohin. Er tritt für die Gerechtigkeit ein. Er geht mutig in Auseinandersetzungen, etwa mit den Pharisäern. Und da spart er auch nicht an klaren Worten. Ihr Heuchler, ihr Schlangenbrut nennt er sie. Oder bei der Tempelaustreibung, da packt ihn sogar sowas wie ein heiliger Zorn, weil es sogar im Tempel, in der Kirche, sich nur noch um den Kommerz dreht. Und wie häufig dreht es sich bei uns in der Gesellschaft nur noch ums liebe Geld und der Mensch kommt zu kurz. Da wäre es männlich, dagegen aufzustehen. Oder gegen fremdenfeindliche Tendenzen bei Flüchtlingen. Oder gegen die hunderttausendfache Tötung von Menschen im Mutterleib, in unserem Land. Da wäre es männlich, dagegen aufzustehen. Jesus war kein Salonlöwe. Er zieht immer wieder in die Einsamkeit, in die Wildnis raus. Er zieht sich zurück zum Gebet. Und er hat auch einen ganz natürlichen Umgang mit Frauen. Er isst und trinkt mit Sündern, mit Zöllnern, das werfen ihm die Pharisäer auch gleich wieder vor. Lest einfach mal im Neuen Testament und schaut vielleicht mal Jesus als Mann an. Ganz einfache Frage, wo war Jesus zu Hause, von wo kam er? Nazareth. Ganz richtige Antwort für 30 Jahre seines Lebens, stimmt das? Fast 30 Jahre hat er da gelebt, hat als Handwerker geschafft mit seinem Vater, seinem Nährvater Josef zusammen, hat von ihm gelernt, was es heißt, ein Mann zu sein. Haben wir in unseren Vätern ganz natürliche Vorbilder erstmal. Als Jesus dann sein öffentliches Leben begann hat, da hat er noch eine andere Heimat, von seiner anderen Heimat gesprochen. Die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel ihre Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also seine wahre Heimat ist bei seinem Vater im Himmel. Ich weiß, dass es schwer sein kann, für jemanden an einen liebenden Vater, Gott Vater, zu glauben, der diese eigene Vatererfahrung nicht gemacht hat, der vielleicht eine ganz andere negative Vatererfahrung hatte oder wo gar kein Vater da war, weil die Eltern geschieden sind, weil der Vater vielleicht immer bei der Arbeit war und eigentlich nie zu Hause war. Ich glaube, da ist es gut, sich, also da kann man sich vielleicht einfach an Jesus wenden und ihn bitten, dass er einem den Vater zeige. Denn er hat uns gelehrt, zu Gott Vater zu sagen. Das ist eigentlich unvorstellbar. Der heilige Gott, unser Vater. Wir sind seine Söhne geworden durch die Taufe und wir dürfen ihn Vater nennen. Das kennt keine andere Religion. Den allheiligen, allmächtigen Gott seinen Vater nennen zu dürfen und sogar noch mehr, wir dürfen Abba, Papa, könnte man vielleicht besser übersetzen ins Deutsche, zu ihm sagen. Er ist der Vater, er ist ganz uns zugewandt. Ja, Jesus kann uns vielleicht noch mehr Vorbild sein. Er war sich auch nicht zu schade dafür, seinen Jüngern etwa die Füße zu waschen. Nicht den Kopf, die Füße hat er ihnen gewaschen, ihnen diesen Liebesdienst erwiesen. Und er hat uns dann auch gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben durch diese Tat, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das ist der Weg zu einer Welt, wo es mehr Frieden, mehr Gerechtigkeit, mehr Wahrhaftigkeit gibt, wo es weniger Streit und Unfrieden gibt, auch in meinem und in deinem persönlichen Leben, wenn wir wirklich einander dienen, wenn wir uns runterneigen und einander dienen und so Liebe erweisen. Und da geht es nicht um eine bucklige Demut. Es geht nicht darum, dass man sich selber verleugnet. Das hat Jesus nicht gemacht. Im Vorsatz heißt es da im Johannesevangelium, begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ich bin es. Ihr nennt mich mit Recht so, aber es ist ein Zeichen von Größe, sich auch runterzubeugen und sich nicht zu schade zu sein, den anderen Menschen zu dienen. Das ist der Weg zum Frieden, zum Leben. Und deswegen gibt er uns sein neues Gebot. Was ist das neue Gebot Jesu? Liebt einander, kannte das Alte Testament auch schon? Das ist das Entscheidende. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und wie hat Jesus uns geliebt? Bis zum Kreuz. Er ist für uns, es war überhaupt nicht nötig, dass er das tut. Aber er wollte es tun aus Liebe. Er ist für uns in den Tod gegangen. Also Liebe ist nicht nur ein Gefühl, so eine, naja, kann man wegwischen. Es geht um eine Entscheidung. Das ist etwas Liebe, was natürlich auch Männer sehr betrifft. Wir sind so gemacht, dass wir auf Frauen anspringen. Das ist ganz natürlich. Das lässt, haben wir am Anfang gehört, auch das Herz von jungen Männern höher schlagen. Mädchen, Frauen, Schönheit. So hat es Gott eingerichtet. Das ist nichts, wofür man sich zu schämen bräuchte, sondern so sind wir gemacht als Männer. Dass Männer um Frauen werben, das ist normal. Und dass Mann und Frau sich lieben, das ist Gott gewollt und gut. Und es ist wunderschön, wenn in einer Ehe ein Mann seine Frau liebt und das auch körperlich zum Ausdruck bringt und vielleicht entsteht da sogar noch ein kleines Kindlein draus. Aber natürlich hat diese Liebesvereinigung auch seine Berechtigung, wenn keine Kinder draus entstehen, wenn es einfach ein Zeichen der wirklichen Ganzhingabe an die Frau, an den Mann ist, bei Offenheit für die Kinder. Liebesvereinigung, ein anderes Wort für Geschlechtsverkehr, ein schöneres würde ich sagen, oder für Sex. Wichtig ist nur, dass da der Rahmen da ist. Dieser Schutzrahmen der Ehe. Damit, ja, warum? Damit dieses körperliche Zeichen der Ganzhingabe wirklich auch wahrhaftig ist, ehrlich ist. Denn das ist es nur, wenn die beiden vorher schon zueinander ganz Ja gesagt haben. Deswegen sagt die Kirche auch, dass der Geschlechtsverkehr, diese Hochform, seine Liebe einander zu zeigen, nur in der Ehe seinen angemessenen Raum hat. Und das dient nicht dazu, uns den Spaß zu verderben, sondern es dient dazu, die Liebe und das Leben zu schützen. Denn was wäre, wenn diese Beziehung zerbricht? Was wäre, wenn dabei ein Kind entsteht, obwohl die beiden gar nicht zusammenbleiben wollen? Geht es vielleicht, kann man sich dann fragen, mehr um Befriedigung als um die Hingabe an die Partnerin? Das wäre dann salopp gesagt Sex just for fun. Und das hat, glaube ich, eher weniger mit Liebe als Hingabe zu tun, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Deswegen hat die sexuelle Revolution so viel Leid, so viel zerbrochene Beziehungen, so viel durch Abtreibung getötete Kinder und so viel einsame Alte hervorgebracht. Weil ich an die Stelle des Du's oder weil man an die Stelle des Du's das Ich gestellt hat. Liebe heißt aber Du und nicht Ich. Und genau darum geht es bei Selbstbefriedigung, bei Pornografie, bei Prostitution, bei zu frühem Sex nicht. Da geht es eher um Ich als Du. Kreisen um mich selber als um den anderen. Das sind Baustellen für uns Männer. Das macht vielen zu schaffen. Da gab es ja auch einen Workshop dafür, habe ich gesehen. Gut. Da müssen wir als Männer einen guten, verantwortungsvollen Umgang auch mit unserer Sexualität einüben. Denn es ist männlich, dass da 80% Testosteronanstieg am Beginn der Pubertät kommt. Nur dadurch allein werden wir nicht zu Männern, wenn wir allein den Hormonen folgen, sondern wir haben ja glücklicherweise auch noch einen Verstand bekommen, den wir einschalten dürfen. Und das muss in eine Harmonie bekommen. Dann nur dient Sex, Sexualität dem Leben und der Liebe. Wenn es nur um sich selber kreisen ist, ist es das, was wir als Sünde bezeichnen. Und da ist es wichtig, auch mal Nein zu sagen. Etwa wenn in einer Clique irgendein schweinischer Film geschaut werden soll. Vielleicht habe ich sogar einen besseren Filmvorschlag. Aber allein, dass ich diese Entscheidung für mich getroffen habe und Nein sage, ist eine klare Ansage an mich selber, vielleicht auch ein gutes Vorbild für jemanden anderen in der Gruppe, der dabei ist. Und außerdem gibt es bei diesem Problembereich, mit dem die meisten Männer zu kämpfen haben, auch immer wieder die Möglichkeit zum Neustart in einer guten Beichte. Das ist das Tolle, was Jesus uns gebracht hat. Entscheidend ist nicht, dass jemand nicht mal fällt, sondern entscheidend ist, dass ich immer wieder aufstehe und von vorne beginne, dass ich umkehre und mich beschenken lasse. Jesus ist gekommen als Mann. Er hat zwar nicht geheiratet, weil er sich ganz seiner Mission, seinem Auftrag vom Vater verschrieben hat, aber er hat auch um eine Frau geworben, um seine Braut, um die Kirche, um uns. Er möchte uns zum Leben führen. Er ist gekommen, weil ihm an mir und an dir liegt, weil du ihm ein Herzensanliegen bist. Das hat auch etwas mit Abenteuer zu tun. Jesus, Gott, hat sich da auf ein Abenteuer eingelassen, als er Mensch wurde. Er wusste ja nicht, wie du reagierst. Er wirbt um uns, er lädt uns ein zu lieben, wie er liebt, aber er weiß nicht, wie du dich entscheidest. Er schien ja, ist ja auch scheinbar gescheitert am Kreuz. Er lädt uns ein zu lieben, er zwingt uns aber nicht, denn Liebe und Zwang passen nicht zusammen. Wir sind zur Freiheit berufen, heißt es bei Paulus im Galaterbrief. Das war auch so eine Sehnsucht der jungen Männer, von denen ich am Anfang berichtet habe. Freiheit, um lieben zu können, darum geht's. Es geht nicht um Freiheit, um der Beliebigkeit willen, Ungebundenheit. Nein, Freiheit, um wählen zu können, um mich auch zu binden dann. Und das ist männlich, dass ich mich da wirklich auch vom Heiligen Geist leiten lasse. Dazu lädt uns Paulus im Galaterbrief ein. Männer, die lieben, lassen sich vom Heiligen Geist leiten. Männer, die Lieben wollen beten. Und ich glaube, es gibt kaum ein größeres Vorbild eines Beters auch als Jesus, der immer wieder ins Gebet gegangen ist. Jetzt noch 4 sehr konkrete Sachen, die ich euch mitgeben möchte. 4 Punkte, die mir helfen können, als Mann zu leben in Schönheit und in Stärke. Ganz konkret, was kann ich machen? Ein ersten Punkt, den ich da nennen möchte, ist Sport. Diese männliche Stärke auch herauszufordern. Und zwar sehr konkret. Vielleicht sind es deine 40, 50 Liegestützen morgens gleich nach dem Aufstehen. Ich weiß nicht, wie viel du schaffst. Probier's mal. Oder es ist dein Workout am Abend. Aber irgend so etwas. Und da geht es nicht nur um deine Muskelstärke. Es geht auch darum, Disziplin einzuüben. Es geht auch darum, Selbstbeherrschung einzuüben. Und das ist auch etwas, was wir brauchen, gerade dann, wenn unsere Emotionen uns woanders hinlenken. Das hat was mit Selbstbeherrschung zu tun, dass ich da beherrscht als Mann reagieren kann. Oder auch als Ausgleich einfach, Sport als Ausgleich. Ich habe gestern mit einem jungen Mann gesprochen, der hat gesagt, ja, er hat eine Handwerkslehre gemacht und dann hat er aber gesehen, seine Talente liegen noch woanders und jetzt muss er einfach bei Weitem nicht mehr so viel körperlich arbeiten. Er hat 10 Kilo zugenommen, er war ziemlich unglücklich darüber, aber also man hat es ihm kaum angesehen, das Ganze. Also als Ausgleich wäre der Sport auch etwas. Oder hier sitzt einer unter euch, der hat gesagt, ich freue mich so, wenn ich endlich mal wieder auf den Bau gehen kann und was schaffen kann. Das ist auch gut. Also Sport, sich körperlich auspowern, Disziplin einüben. Ein zweiter Bereich, Freunde. Und zwar nicht irgendwelche Freunde, sondern such dir auch gute Freunde. Wir haben alle möglichen Freunde, das ist auch gut so. Aber es ist wichtig, sich auch bewusst, wenn ich als Christ leben will, christliche Freunde zu suchen. Da gibt's gute Gemeinschaften. Das kann hier die Jugend 2000 sein, das kann in der Pfarrjugend sein, das kann bei den Pfadfindern sein, im Jugendverband, Get Strong. Das alles sind Möglichkeiten, die es auch hier vor Ort gibt, bei uns im Bistum oder auch in anderen Bistümern, wo man als Jugendlicher, als junger Mensch in eine gute Gemeinschaft finden kann, wo man Gleichgesinnte findet und sich auch gegenseitig bestärken kann. Und es gibt auch Freunde, das merken, wissen wir selber, die uns einfach runterziehen, wo wir merken, nee, das bringt mir nicht Frieden. Also sucht gute Freunde. Dritter Punkt, Engagement. Also setz dich ein. Das kann hier beim IPF sein als Helfer, vielleicht hast du das eh schon getan. Das kann in der Pfarrei sein, dass du einfach auch Verantwortung übernimmst, etwa als Oberministrant in einem Gebetskreis, dass du dich einsetzt für Lebensschutz. Nächsten Monat ist wieder der Marsch für das Leben in Berlin oder Jugend für das Leben haben wir hier im Bistum. In einer Jugendgruppe, einer Jugendgemeinschaft. Wenn du die Ausbildung, die Schule gerade fertig gemacht hast, ein FSJ, ein FEJ, irgendein Weltfreiwilligendienst, irgendwo sich einsetzen für andere. Es gibt echt gute Weltfreiwilligendienste auch. Offenes Herz ist zum Beispiel so eine Sache, die echt gut katholisch was zu bieten haben. Wichtig ist, dass du, nicht nur einfach sagst, schauen wir mal, wie es weitergeht, so vor dich hin, bestenfalls dann vielleicht Work and Travel machst. Nee, irgendwo engagiere dich, setze dich ein, nimm dein Leben in die Hand, selbst in die Hand und mach was draus. Frag dich, was ist denn der Plan Gottes für mich, für mein Leben? Was sind meine Talente, die ich dann aber auch einsetze für die anderen? Das ist das typisch Männliches, dass ich auch initiativ werde. Der Mann ist auch derjenige, der initiativ werden sollte, etwa in der Liebe. Das ist gar nicht so einfach. Manchmal ist es einfacher, die Führung jemand anderen zu überlassen, der Frau zu überlassen. Aber es ist typisch männlich, auch in diese Leiterschaft zu gehen und voranzugehen. Such dir irgendwas, wo du, frag nach deiner Berufung, ganz wichtig. Ein christlicher Mann, der sich nie gefragt hat, wozu bin ich berufen, der hat auf jeden Fall seine Berufung verfehlt. Und wenn du dir unsicher bist, geh ins Gebet, das musst du sowieso, vielleicht in die geistliche Begleitung. Wir haben hier bei uns im Bistum das Basical, dieses christliche Orientierungsjahr. Einige von euch haben das schon hinter sich. Es gibt andere Möglichkeiten, um sich klarer zu werden über seine eigene Berufung. Und dann entscheide dich aber auch und setz dich ein. Und sei es erstmal nur für ein Projekt kurzzeitig und irgendwann wirst du dich mit deinem ganzen Leben entscheiden und einsetzen können. Das ist männlich. In der vergangenen Woche sind 5000 Räder und Rover, die älteren Pfadfinder ab 17 Jahren, nach Rom gepilgert. Da waren katholische Pfadfinder aus über 20 Ländern Europas, aus dem europäischen Dachverband von der Gruppe, die es auch hier in Marienfried gibt, beim Heiligen Vater. Und der Heilige Vater, Papst Franziskus, hat sie aufgerufen, Originale zu sein. Es schmerzt ihn, hat er abweichend von seinem Redemanuskript gesagt, zu sehen, wie viele junge Menschen auf ihre gottgegebene Originalität verzichten, um Kopien von anderen vermeintlich besseren Originalen zu sein. Vertraut auf Jesus, sagt er, sage ich auch euch. Gebt, sagt Jesus. Aber er fügt dann gleich hinzu, dann wird euch gegeben werden. Wir haben nichts zu verlieren, wenn wir uns wirklich an Jesus binden. Bleib nicht dabei, einfach nur James-Bond-Filme zu schauen oder deine Zeit am Handy oder beim Gamen in sozialen Netzwerken zu vertun, sondern schau und frage Gott danach, wie du dich einbringen kannst in der Gesellschaft, in der Kirche. Und dann tu es auch, kraftvoll, abenteuerlustig. Schau, wo der Platz ist, wo genau du gebraucht wirst, wo dein Originalplatz ist, wo du dich einsetzen kannst. Und ein letzter Punkt, Freunde, Sport, Freunde, Engagement, wichtiger letzter Punkt, Gebet. Übe, halte deine tägliche Gebetszeit, eifere da Jesus nach, der sich ins Gebet zurückgezogen hat. Und also eine gute Hilfe ist da vielleicht dieses einfach gemeinsam Beten am Handy. Das kann auch was anderes sein. Ich bin immer mal wieder gefragt worden, ja, wie mache ich denn das? Eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus aufbauen. Wie geht das? Da kann es eine gute Hilfe sein. Natürlich, mach dein Morgengebet, dein Abendgebet. Nimm ruhig auch vorgefertigte Gebete, aber füge dann zumindest bei der Gewissenserforschung ein, wenn du den Tag nochmal Revue passieren lässt, um Verzeihung bittest für das, was nicht gut war, füge da eine große Passage des Dankes ein. Wofür kannst du wirklich Jesus danken heute? Was ist dir gut gelungen? Was war gut, was war schön heute? Und dann kommst du automatisch in dieses Zwiegespräch auch mit Jesus und du kommst noch viel wichtiger in diese Haltung der Dankbarkeit. Und auch das kann eine gute Hilfe sein. Nimm dir wirklich jeden Tag die Bibel vor, lies vielleicht ein Kapitel aus der Bibel und komm vielleicht auch darüber mit Jesus ins Gespräch. Wenn du ihn anschaust, wenn du dich in eine der Personen hineinversetzt, da gibt's viele Möglichkeiten. Also wichtig ist dieses tägliche Gebet. Wenn du an all diesen vier Punkten arbeitest, was waren die vier Punkte? Wenn du in all diesen vier Punkten arbeitest, dann verspreche ich dir, dass du immer mehr ein Mann wirst, ein Mann Gottes. Papst Franziskus hat am vergangenen Sonntag, am Gedenktag des heiligen Pfarrers von Ars, des Patrons auch aller Pfarrer, hat er einen Brief an seine Priester, an alle Priester, ein paar sitzen ja auch hier, geschrieben. Er hat sie als Mitbrüder im Priesteramt angesprochen und er gibt darin auch einige Ratschläge für ein geistiges Leben. Er ermutigt die Priester, im Gebetsleben nie die Dankbarkeit und den Lobpreis Gottes fehlen zu lassen. Ich denke, ist auch ein Ratschlag, der für uns alle gilt. Dankbarkeit, Lobpreis. Er schließt den Wort mit den Brief mit den Worten: Lassen wir es zu, dass die Dankbarkeit den Lobpreis erweckt und uns einmal mehr zu der Sendung ermutigt, unsere Brüder und Schwestern in der Hoffnung zu salben, dass wir Männer sind, die mit ihrem Leben das Mitgefühl und die Barmherzigkeit bezeugen, die nur Jesus uns geben kann. So können auch wir, so kannst auch du ein Mann des Erbarmens werden, dessen gerechte Taten nicht vergessen werden, wie es am Anfang bei Jesus Sirach hieß. Ganz zum Abschluss ein letzter Gedanke noch, der aber wichtig ist. Gestern im Antwortvers der Laudes, am Fest von der heiligen Edith Stein hieß es: Siehe, Gott ist mein Retter, der Herr ist meine Kraft und Stärke. Also ich muss nicht allein aus mir selbst heraus stark sein, sondern ich darf mich an den binden, der mir wahrhaft Stärke verleiht. Nicht meinem Ego gebührt die Ehre, sondern Gott allein. All die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.